ich weiß nicht, ob schon alle letztes Jahr da waren. Ich denke, ich stelle mich einfach nochmal vor, damit ihr auch wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Ich bin jetzt, also Gerhard Pfeiffer ist mein Name, ich bin jetzt seit gut 4 Jahren Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei Open Doors Deutschland. Vorher war ich 20 Jahre Pastor einer freien Gemeinde, sehr ähnlich wie ihr es hier seid. Noch davor 11 Jahre in der christlichen Drogenarbeit in der Schweiz und noch davor habe ich 6 Jahre Theologie studiert an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel. Ich bin seit 36 Jahren glücklich verheiratet mit meiner Frau Brigitte, die heute dabei ist, die den Büchertisch betreut. Wir haben 4 erwachsene Kinder zwischen 28 und 35 Jahren alt und wir kommen aus der Nähe von Lörrach, das ist dieses Dreiländereck, wo Deutschland, Schweiz und Frankreich aneinanderstoßen. Sehr schön, aber ich muss sagen, ich finde es immer toll, wenn man so die Alp sieht bei der Anfahrt. Es ist schon ein Privileg, hier wohnen zu können. Ja, wir haben das Thema heute, die Macht des Gebets, Christenverfolgung heute. Und ich lese die ersten Verse von Apostelgeschichte 12 nach der neuen Genfer Übersetzung. Um diese Zeit begann König Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Kuss fort und ließ auch Petrus festnehmen. Und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde, das Fest der ungesäuerten Brote. Herodes ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte 4 Gruppen, so je 4 Soldaten, also insgesamt 16, mit seiner Bewachung. Nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allem Volk aburteilen. Während Petrus also nun streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Wie ging die Geschichte weiter? In der Nacht vor der von Herodes geplanten Verhörung und Verurteilung, da schlief Petrus zwischen 2 Soldaten, mit je einer Kette an sie gefesselt, und vor der Tür standen dann nochmal 2 Soldaten und hielten Wache. Mit einem Mal stand der Engel des Herrn in der Zelle, also auch ihr sollt ein Kinderbild haben, und helles Licht hat den ganzen Raum erfüllt und der Engel, der gab dem Petrus einen Stoß in die Seite. Ich finde es interessant, dass er so tief geschlafen hat in der Nacht vor seiner Verurteilung. Der Engel hat ihn geweckt und er hat gesagt, schnell Petrus, steh auf. Und in dem Moment, als Petrus so ganz schlaftrunken aufstand, sind die Ketten von seinen Armgelenken gefallen. Und der Engel sagt, binde deinen Gürtel um, zieh deine Sandalen an. Und der Petrus hat es einfach gemacht und dann hat er gesagt, jetzt wirf den Mantel über, also wirklich so, hat ihm alles gesagt, was er machen musste, wirf den Mantel über, komm mit. Und Petrus, der ist dann dem Engel einfach hinterher getackelt, könnte man sagen, ohne irgendwie zu realisieren, was er da eigentlich erlebt hat. Der hat wahrscheinlich gedacht, er träumt oder hat eine Vision oder irgendwie sowas, aber er hat nicht gedacht, dass das Realität ist. Und so gingen sie an sämtlichen Wachtposten vorbei, ohne dass die Notiz von ihnen nahmen. Und schließlich kamen sie an das eiserne Tor, das das Gefängnis von der Stadt brennte. Und das hat sich von alleine geöffnet. Und dann standen sie plötzlich vor dem Gefängnis im Freien. Und plötzlich war der Engel weg. Und dann, als der Engel verschwunden war, hat Petrus plötzlich gemerkt, hoppla, das ist ja Realität, was ich da erlebt habe. Er sagt wahrhaftig, jetzt weiß ich, dass der Herr seinen Engel gesandt hat. Er hat mich Herodes und seiner Macht entrissen und hat mich vor all dem bewahrt, was das jüdische Volk so gern gesehen hätte. Und nachdem er über seine Lage nachgedacht hat, oder er steht vorm Gefängnis, wo soll ich denn jetzt hin, hat er beschlossen, zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes, zu gehen, der den Beinamen Markus trägt. Dort war eine Zahl von Christen zum Gebet versammelt, wahrscheinlich eine große Zahl. Petrus hat an das Eingangstor geklopft, worauf eine Dienerin namens Rode kam, um nachzusehen, wer da vor dem Haus stand. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, war sie so erfreut, dass sie ganz vergessen hat, das Tor zu öffnen, ist ins Haus zurückgelaufen und hat gerufen, es ist Petrus, Petrus steht vor der Tür. Da waren Männer und Frauen Gottes, sage ich mal, zum Gebet versammelt. Was haben die gesagt? Du hast wohl den Verstand verloren, warfen sie der armen Rote an den Kopf. Ich finde es herrlich, wie offen und ehrlich die Bibel berichtet. Oder die beten, ich nehme an, die haben auch gebetet, dass der Petrus freikommt aus dem Gefängnis. Oder wir würden doch alle dafür beten, dass der freikommt und nicht wie der Johannes, wie der Jakobus hingerichtet wird. Aber sie haben vermutlich nicht wirklich damit gerechnet, sonst hätten sie nicht gesagt, du hast den Verstand verloren. Aber Lotte, das war eine robuste Frau, aber vielleicht heute sagen, eine taffe Frau. Die hat sich nicht einschüchtern lassen, die hat gesagt, nein, der Petrus steht draußen. Die Antwort der Beter, dann muss es sein Engel sein. Also, dass Petrus leibhaftig da steht, das konnten sie in dem Moment einfach gar nicht fassen und glauben. Gott sei Dank war der Petrus nicht untätig, der hat gedacht, ich will jetzt endlich von der Straße weg und hat feste weiter geklopft und das haben sie natürlich drin auch gehört und dann sind eigentlich alle nach draußen gelaufen zum Tor, haben es geöffnet und da steht Petrus leibhaftig vor ihnen. Und dann steht ein interessantes Wort, wir übersetzen es im Deutschen, sie waren außer sich vor Freude. Das steht im Griechischen von das Wort, das wir im Deutschen mit Ekstase wiedergeben. Also sie haben sich ekstatisch gefreut, sie sind ausgeflippt vor Freude, weil sie realisiert haben, Gott hat tatsächlich ihr Gebet erhört. Und Petrus ist frei. Und Petrus hat dann für Ruhe gesorgt, hat ihnen kurz erzählt, was Gott getan hat, wie er ihn befreit hat und ist dann aus der Stadt hinaus, um sich in Sicherheit zu bringen. Das ist eine krasse Geschichte irgendwie und ich denke, wir können zwei wichtige Erkenntnisse in Bezug auf Christenverfolgung gewinnen, auch für uns. Das erste ist, Jakobus wird enthauptet und Petrus wird übernatürlich gerettet. Es ist total interessant, über den Tod des Apostels Jakobus, einer von den Zwölfen, lesen wir lediglich einen einzigen Satz. Jakobus, der Bruder des Johannes, den Bruder des Johannes ließ er mit dem Schwert hinrichten. Punkt. Ich habe mir überlegt, ging das alles so schnell, dass die Gemeinde gar keine Zeit fand, für Jakobus im Gebet einzutreten? Oder musste die Gemeinde vielleicht erst lernen, für verfolgte Geschwister intensiv zu beten, wie sie es dann bei Petrus getan haben? Fakt ist, und das ist bis heute noch so, wir können es auch heute noch erleben, es bleibt einfach ein Geheimnis, warum Gott den einen übernatürlich befreit, rettet und den anderen nicht. Oder wenn wir beten, dann hoffen wir immer auf die Befreiung, auf die Rettung, dass jemand aus dem Gefängnis freikommt, dass jemand vom Tod errettet wird. Aber Gott macht es nicht immer. Und wir müssen auch damit rechnen, dass Gott unser Gebet anders erhört, als wir es uns wünschen. Und da müssen wir Gott einfach stehen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt an die Geschichte, die ich, meine ich, letztes Jahr schon erzählt habe, von der Rafia Abbar. Sie war Professorin für Islamwissenschaften für Frauen an der Muhammad ibn Saud Universität in Riyadh, der Hauptstadt von Saudi-Arabien. Und Mina war eine ihrer Studentinnen. Und es sind beide durch Träume zum Glauben an Jesus gekommen. Jesus hat sich ihnen im Traum offenbart, was in der islamischen Welt sehr, sehr häufig geschieht. Und sie sind sich eines Tages in einer christlichen Bibelstudiengruppe, einer geheimen Bibelstudiengruppe gegenübergestanden. Und haben sich gefreut, dass sie nun voneinander wussten, dass sie gläubig sind, denn beide haben ihren Glauben sonst geheim gehalten. Aber eines Tages hat Minas Familie entdeckt, dass sie Christ geworden ist und ein Onkel von ihr hat auf sie eingeschlagen, um sie wegzubringen von diesem Glauben, dass sie wieder zum Islam zurückkehrt. Aber sie hat Jesus die Treue gehalten und er hat sie regelrecht zu Tode geprügelt. Und das können wir uns vorstellen, welchen Schlag das für die ganze Studiengruppe war, für alte Geschwister von ihr, Glaubensgeschwister. Und die Rafia, die wusste, sie wird ihren Glauben auch nicht mehr lange geheim halten können und hat sich bei einem Essen wo ihr Mann und auch ein Onkel mit Familie anwesend war, zu Jesus bekannt mit den Worten: Ich liebe Jesus, ich folge jetzt ihm, ich bin keine praktizierende Muslimin mehr. Und sie hat gedacht, das ist ihr Todesurteil, und natürlich haben alle sehr bestürzt reagiert, aber es wurde ihr nichts angetan. Aber 2 Tage später, ihr Mann war auf Geschäftsreise, war gar nicht zu Hause, sie hatte schon geschlafen, wacht sie auf und da sieht sie im Halbdunkel, wie jeweils neben ihrem Bett 2 Männer stehen, sind 2 Onkel von ihr, und der eine sagt zu ihr: Rafia, wie konntest du solch eine Schande über unsere Familie bringen, eben indem sie vom Islam wegkonvertiert war zum Christentum. Und es war klar, die beiden wollten sie umbringen, um diese Schande von der Familie abzuwälzen. Und Rafia betet noch: Ich liebe dich, Jesus, ich lege mein Leben in deine Hände. Aber dann passiert was sehr Seltsames. Anstatt zuzustechen, stehen die beiden Männer 10 Minuten wie versteinert da, und nach diesen 10 Minuten ungefähr stecken sie ihre Dolche weg und verlassen den Raum, als hätte ihnen das jemand so befohlen. Und die Rafia, sie war noch ganz benommen, da kam ihre Tochter angelaufen, ein Teenager, die durch ihre Mutter zum Glauben an Jesus gekommen war, und sagt: Mama, stell dir vor, ich habe Jesus stehen sehen, wie er den beiden Männern die Arme gehalten hat, sodass sie nicht zustechen konnten. Also ein Wunder hat Gott da getan, und die beiden waren überglücklich und sind auch in dieser Nacht zu Freunden geflohen am anderen Ende von Riad und haben sich von dort aus weiter in Sicherheit bringen können. Rafia war sehr betroffen und hat Gott gefragt: Wieso hast du mich gerettet und Mina nicht, ihre beste Freundin? Und Gott hat ihr durch sein Wort geantwortet. Er hat ihr quasi gesagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er hat ihr quasi klar gemacht: Du, Mina lebt auch. Sie ist jetzt bei mir und sie hat es besser als du. Und das tröstet mich, muss ich sagen, wenn ich höre von verfolgten Geschwistern, dass sie um ihres Glaubens willen getötet werden. Ich weiß, sie haben es jetzt besser, sie sind bei Jesus. Diese Geschichte steht in dem Buch Im Angesicht des Todes. Da sind noch 6 andere Geschichten drin aus der islamischen Welt, wo man wirklich merkt, wie stark Gott wirkt, wie aber auch damit Leid verbunden ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, es ist auch eine Gebetserhörung, wenn jemand wie Mina Kraft bekommt, bis in den Tod Jesus treu zu bleiben. Das ist nicht selbstverständlich. Der erste Punkt: Der eine wird hingerichtet, der andere wird übernatürlich bewahrt. Der zweite Punkt: Einer wird verfolgt und die anderen beten. Petrus sitzt im Gefängnis und die Gemeinde betet Tag und Nacht um Gottes Eingreifen. Sie waren nachts beieinander und haben gebetet. Der Herodes, der hatte damit gerechnet, dass die Gemeinde versuchen würde, Paulus zu befreien. Das dürfte der Grund gewesen sein, weshalb er ihn rund um die Uhr von insgesamt 16 Soldaten bewachen ließ. Ein großer Aufwand für eine Person. Aber die Gemeinde stellte keine Bürgerwehr auf, um ihn rauszuhauen, sondern betete intensiv zu Gott, denn das ist unsere Aufgabe. Und das Wunder der Befreiung geschah, auch wenn die, die da zum Gebet zusammen waren, es eigentlich nicht glauben konnten. Ich hatte vorletztes Jahr eine Darmspiegelung und da wurden 5 Polypen entfernt und die werden ja dann eingeschickt. Einer davon war bösartig. Plötzlich war ich Krebspatient, habe mich auf der Krebsstation in Lörrach wiedergefunden. Und es hat dann geheißen, der Teil des Darms, wo der Polyp angewachsen war, soll entfernt werden. Ist ja heute keine große Sache, hat man mir gesagt. Aber ich habe so gesagt: Nee, ich hätte lieber meinen ganzen Darm weiterhin. Und habe meiner Gemeinde, den Mitarbeitern von Open Doors, wir haben da so bei Drema einen Gebetsdienst, und auch Freunden habe ich einfach gesagt: Hey, betet, so ist die Situation. Und es war so, dass über 200 Christen schlussendlich für mich gebetet haben. Hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Ich habe auch viele E-Mails mit ermutigenden Worten bekommen. Und es ist ein Wunder geschehen, weil keine Spur von Krebs mehr gefunden wurde. Im ganzen Darm musste ich nicht operiert werden. Und ich habe heute noch meinen vollständigen Darm und habe verschiedene Kontrolldarmspiegelungen hinter mir. Und weil immer alles in Ordnung war, hat man mir letztes Jahr gesagt, jetzt erst wieder in 3 Jahren. Ich bin sehr, sehr dankbar. Und als ich so das weitergegeben habe, war eine große Freude da bei allen, die gebetet hatten. Und ich habe so gemerkt, das ist doch eigentlich das, was sich jeder von uns wünscht, oder? Wenn es uns schlecht geht, wenn wir ein Problem haben, dass dann möglichst viele für uns beten. Und lasst uns das einfach auch tun. So wie die Gemeinde, da hat einer wurde verfolgt, die anderen haben intensiv zu Gott gebetet. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen aus der heutigen Zeit. Vielleicht hat der ein oder andere schon von Bruder Yun aus China gehört, hat den Beinamen The Heavenly Man. Der hat fast das Gleiche erlebt wie der Petrus. Er war im Gefängnis in China immer wieder gefoltert worden. Er konnte inzwischen gar nicht mehr laufen, weil sie seine Beine durch die Folter zertrümmert hatten. Und in dieser Zeit hatte seine Frau einen Traum. Und in diesem Traum gab Bruder Yun seiner Frau einen Schlüssel und sagte, dieser Schlüssel kann jede Tür öffnen. Als sie aufwachte und über den Traum nachdachte, hat sie realisiert, dieser Schlüssel ist das Gebet. Und so hat sie begonnen, intensiv ihren Mann zu beten und hat natürlich auch anderen gesagt, was sie so empfangen hat und hat gesagt, betet für meinen Mann. Bald darauf hatte der Bruder Yun im Gefängnis so eine Art Vision. Er sah plötzlich, wie seine Frau zu ihm kommt und zu ihm sagt, warum öffnest du nicht das eiserne Tor? Und er konnte gar nichts damit anfangen und hat dann aber so gemerkt, dass Gott ihm sagt, die Stunde deiner Erlösung, deiner Befreiung aus dem Gefängnis ist gekommen. Er hatte plötzlich so eine Ahnung, dass jetzt was geschehen würde. Und ein Glaubensbruder, der mit ihm im Gefängnis war, sagte plötzlich zu ihm, aus heiterem Himmel, du musst jetzt fliehen. Und obwohl seine Beine zertrümmert waren und er eigentlich nicht mehr laufen konnte, konnte er plötzlich aufstehen und laufen. Und das erste Tor, zu dem er kam, hat sich geöffnet, weil gerade ein anderer Insasse hereinkam, also der Wärter hatte aufgemacht, ein anderer Insasse kam herein und der Wärter musste gerade ans Telefon. So konnte der Bruder Yun einfach durchlaufen und so ging es noch mit 2 anderen Toren und plötzlich stand er vor dem Gefängnis, hat ein Taxi gerufen, ist mit dem Taxi hat sich zu Freunden bringen lassen, hat er dann die Tür geklopft, die Tochter kam, hat ihn erkannt, hat nicht aufgemacht vor lauter Freude, wirklich wie in der Bibel. Und was Gott noch gemacht hat, an demselben Tag wurde die Stadt von starken Unwettern und Stürmen heimgesucht und hat so, als die Behörden gemerkt haben, die Gefängnisleitung, ja, der Yun ist geflohen, haben sie natürlich überall nach ihm gesucht, aber durch die Unwetter, durch die Stürme war es ganz, ganz schwierig und so konnte er sich ohne große Probleme in Sicherheit bringen und ihr wisst ja vielleicht, er ist heute in Deutschland. Einer wird verfolgt und die anderen beten und es geschieht ein Wunder. Das gab es vor 2000 Jahren, das gibt es auch heute noch. Gebet hat Macht, weil Gott Macht hat. Wir glauben an einen allmächtigen Gott und Andrew Murray hat mal den Satz geprägt, die Macht unseres Gebetes hängt fast völlig davon ab, ob wir verstehen, mit wem wir reden. Und was ich so tröstlich finde an diesem Text, oder? Die Gemeinde dort hat gebetet und haben es nicht mal wirklich erwartet, dass in dieser Nacht der Petrus kommt. Das hilft mir, weil manchmal, ehrlich gesagt, geht wahrscheinlich vielen von uns so, wir beten und denken jetzt nicht, dass dieses Gebet gleich erhört wird. Vielleicht irgendwann. Aber jetzt gleich, da fehlt uns oft wirklich der Glaube, aber trotzdem kann Gott handeln. Bruder Andrew, das ist ja der Gründer von Open Doors, der ist im September 22 im Alter von 94 Jahren verstorben. Er ist ja bekannt geworden als der Schmuggler Gottes, weil er 20 Jahre lang Bibeln hinter den eisernen Vorhang geschmuggelt hat. Das ist inzwischen ein Bestseller, der schon ganz, ganz vielen zum Segen wurde. Und der hat von Anfang an unsere Geschwister gefragt, wie können wir euch helfen, was braucht ihr am dringendsten? Und das ist das Motto. Nachdem wir auch heute noch arbeiten, wir haben Partner in jedem Land, wo Christen verfolgt werden. Und die sagen uns, wie dort die Verfolgung ganz konkret aussieht und was sie brauchen. Und wir versuchen dann, ihnen das zuteilwerden zu lassen. Und ich will das ganz kurz streifen. Das sind Dinge wie Beistand und Ermutigung. Da gehört auch Trauma, Seelsorge dazu, Bibel- und Literaturverteilung, Nothilfe und Hilfe zur Selbsthilfe, biblische Schulungen, auch Schulungen, die auf Verfolgung vorbereiten. Und hier in der westlichen freien Welt ist es die Öffentlichkeitsarbeit. Wer da mehr wissen möchte, wir haben unseren Jahresbericht vom letzten Jahr noch ausliegen, kann man gerne mitnehmen und durchlesen, da ist es auch mit Zahlen belegt. Wir haben unsere Vision vor kurzem neu formuliert, darum möchte ich sie nochmal vorlesen. Unser Ziel ist, dass Christen sich weltweit engagieren für ihre am härtesten verfolgten Glaubensgeschwister und sie stärken, damit sie treue Zeugen von Christus in der Welt bleiben. Unser Ziel ist, dass gerade da, wo die Verfolgung am schlimmsten ist, dass unsere Geschwister bleiben können, dass wir sie so unterstützen, dass sie dort bleiben können und dort weiterhin Zeugen für Jesus sind. Denn sie sind oft die, die in diesen Ländern auch zu den unerreichten Volksgruppen gehen, zum Beispiel in China zu den Uiguren. Und es ist auch so, dass es Länder sind oft, wo christliche Missionare gar nicht so einfach reinkommen. Vielleicht, wenn man dort arbeitet, einfach um nebenbei Zeuge zu sein. Aber es sind oft Länder, wo man nicht offiziell als Missionar einreisen kann. Die häufigste Antwort auf die Frage, was braucht ihr am dringendsten, die lautet einfach, betet für uns. Bitte betet für uns, dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben und an Jesus festhalten. Das ist die wichtigste Bitte. 90% aller verfolgten Geschwister sagen das als allererstes. Wir von Open Doors geben ja jedes Jahr den Weltverfolgungsindex neu heraus. Dort werden die 50 Länder aufgeführt, in denen die Verfolgung am stärksten ist. Wir sehen hier die roten, das sind insgesamt 13. Da ist die Verfolgung extrem. In 44, das sind die orangen, ist sie sehr hoch. Und in 21 Ländern ist sie hoch, die sind gar nicht mehr drauf. Wenn er zusammenzählt, 13 und 44 gibt 57. Also 7 mit sehr hoher Verfolgung hatten nicht mehr Platz auf den Index, weil der eben aus Platzgründen auf 50 begrenzt ist. Aber in diesen 78 Ländern mit einer hohen bis extremen Verfolgung, da leben allein 365 Millionen Christen, das ist ungefähr 4-mal die Bevölkerung von Deutschland. Und dann kommen ja noch all die dazu, die leichter verfolgt werden, könnte man sagen. Was uns sehr beschäftigt hat, ist, dass im letzten Berichtszeitraum, wir sammeln die Fakten immer vom 1. Oktober, in dem Fall jetzt 1. Oktober 22 bis 30. September 23. In diesem Zeitraum hat die Gewalt gegen Christen und Kirchen stark zugenommen. Das Einzige, was abgenommen hat, ist Gott sei Dank die Zahl der getöteten Christen. Die ist von ca. 5.700 auf 4.998 Christen gesunken. Wieso 4.998? Warum so genau? Weil uns genau so viele überliefert wurden, also die gemeldet wurden von unseren Mitarbeitern vor Ort. Wir nehmen das ganz ernst und deswegen können wir sagen, es waren auf jeden Fall 4.998, nicht weniger, wahrscheinlich eher mehr, weil es natürlich eine Dunkelziffer gibt. Und genauso ist es mit all den anderen Zahlen, die ich jetzt nenne, weil es ist echt gravierend. Die physische Gewalt oder Todesdrohungen gegen Christen ist von 29.000 auf 42.000 gestiegen. Angriffe auf Kirchen und ihre Einrichtungen hat sich versiebenfacht innerhalb von einem Jahr. Angriffe auf Häuser von Christen stiegen gegenüber dem Vorjahr ums Vierfache, von 4.500 auf 21.000. Und über 270.000 Christen wurden aus ihren Häusern vertrieben oder mussten abtauchen, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Also krass, was sich gerade bei dem Bereich Gewalt in jeglicher Hinsicht getan hat, dass es in Ländern wie Indien zum Beispiel, wo Hindu-Extremisten massiv gegen Christen, besonders solche Konvertiten aus dem Hinduismus vorgehen. In Laos ist es auch leider immer mehr der Fall, auch in Vietnam zum Teil. China werden Kirchen immer noch zerstört und so weiter. Also wer sich da mehr informieren möchte, wir haben unser Monatsmagazin vom Februar noch auf dem Büchertisch, Gesichter der Verfolgung, wir haben gerade das Bild gesehen, das könnt ihr gerne kostenlos mitnehmen und euch informieren. Und da ist auch dieses Poster drin, das wir vorhin gesehen haben und jetzt wieder eingeblendet wird. Da kann man eben die Länder sehen, man kann auf der Rückseite nachlesen, wie eigentlich diese Bewertungen zustande kommen. Wir haben ein Bewertungssystem mit 100 Punkten und dann kann man sehen, wie die verteilt werden. Und wer noch mehr Informationen wünscht, kann auf unsere Homepage gehen und unter Weltverfolgungsindex kann man zum Beispiel nachlesen, wie in jedem einzelnen Land die Verfolgung ganz konkret aussieht. Hier haben wir auch Bücher aus verschiedenen Ländern wie China, Nordkorea, Indien, Türkei, Pakistan und vielen islamischen Ländern. Weil Gott so mächtig wirkt in den islamischen Ländern, haben wir einige Bücher einfach mit verschiedenen Geschichten. Und auch unser neuestes Buch, Wie ein Schaf unter Wölfen, stammt aus Afghanistan, vom Hirtenjungen zum Gefängnisprediger in Afghanistan. Es ist wirklich eine unglaubliche Geschichte, wie ein Afghane durch christliche Ärzte zum Glauben kommt und dann ein Stück Erweckung erlebt in seinem Umfeld, dann aber im Gefängnis landet und dort Schlimmes erlebt, aber trotzdem dort Zeuge ist für Jesus und Menschen dort für Jesus gewinnt. Also mehr als 365 Millionen Christen werden in einem hohen Maß verfolgt. Sie bitten um unser Gebet und deshalb sollten wir auch für sie beten. So wie die Gemeinde für Petrus gebetet hat, so lasst uns heute für unsere verfolgten Geschwister beten. Und wir wissen, Gott handelt. Entweder er tut ein Wunder oder er gibt unseren Geschwistern Kraft, die Verfolgung durchzustehen, wenn es sein muss, bis zum Tod. Weil uns das Gebet so wichtig ist und weil wir diese Bitte immer wieder hören, ist das Gebet ein Kernwert von uns, von Open Doors. Wir haben gesagt, unser Kernwert lautet, wir sind Menschen des Gebets. Und wir nehmen das wirklich ernst, wir beten jeden Morgen für verfolgte Geschwister. Und ich auch als Referent kann mir in meiner Arbeitszeit wirklich Zeit nehmen, um für verfolgte Geschwister zu beten. Und ich möchte euch dazu ein kurzes Video zeigen zu unserem Kernwert, wir sind Menschen des Gebets.
Wir sind Menschen des Gebets.
Die erste und größte Bitte verfolgter Christen an uns lautet, bitte betet für uns.
Das Bild fehlt irgendwie.
Wir sind Menschen des Gebets.
Super.
Die erste und größte Bitte verfolgter Christen an uns lautet, bitte betet für uns, dass wir im Glauben stark bleiben. Tagtäglich stehen wir für unsere verfolgten Geschwister im Gebet und laden alle Christen dazu ein, sie in der Fürbitte vor Gott zu bringen.
Ich will den Brüdern und Schwestern weltweit danken. Danke für eure lieben Worte, eure Unterstützung und eure Gebete. Wir wussten gar nicht, dass ihr für uns betet, aber wir haben die Kraft eurer Gebete gespürt. Ich glaube, wir haben diese harte Zeit in unserem Dienst überlebt, weil ihr uns in Gebet und praktisch unterstützt habt.
Wir wissen, dass unser Dienst vom anhaltenden Gebet zahlreicher Unterstützer weltweit getragen wird.
Ich finde es interessant, dass die Frau sagte, wir haben gar nicht gewusst, dass sie für uns betet, aber wir haben die Auswirkungen gespürt. Und deswegen ist unser Ziel auch von Open Doors, dass wir in Deutschland so viele Christen wie möglich gewinnen für unser Gebet, für verfolgte Geschwister. Eben nach dem Motto, die einen werden verfolgt und die anderen beten. Und um das ganz einfach zu machen, geht mal dieses Gebetsmagazin heraus. Ihr habt es hoffentlich auf eurem Platz gehabt, wer keins hat, kann es noch bekommen. Wer es schon hat, kann es auch einfach liegen lassen. Auch Kugelschreiber gehört beides euch. Nehmt es mit nach Hause. Natürlich sind da Informationen drin. Diesen Monat geht es um Indien. Da stehen ja die Wahlen an und das ist ganz wichtig, auch für die Christen dort. Aber eben das Wichtigste ist der Gebetskalender. Der ist in der Mitte drin. Den kann man herausdrinnen. Und da ist für jeden Tag ein einziges Anliegen. Und so wird es uns ganz leicht gemacht, für unsere verfolgten Geschwister Tag für Tag zu beten. Und ich möchte wirklich ermutigen, euch da einzuklingen. Sind ja viele junge Ehepaare. Ich weiß, dass es immer schwierig ist, da Zeit zum Beten zu finden, besonders zusammen. Aber ich möchte euch ermutigen, vielleicht ist das gerade dieser Gebetskalender eine gute Möglichkeit, auch zusammen einfach abends oder wann auch immer möglich, sich ein paar Minuten zu nehmen. Und vielleicht beten wir ja dann auch noch für andere Sachen. Genau, egal welche Lebenssituation, egal, vielleicht betest du schon für ganz viele Sachen, möchte ich ermutigen, bet auch für unsere verfolgten Geschwister anhand von dem Gebetskalender. Es ist so, dass das Besondere ist an diesem Gebetskalender, es ist eben nur ein Anliegen für jeden Tag und es sind aktuelle Anliegen. Wir schauen immer, dass die nicht älter als 2-3 Monate sind in der Regel und sie sind oft ganz persönlich. Oder wir wollen nicht nur, dass wir sagen, ja, wir beten jetzt für die Christen in Nordkorea, sondern vielleicht ganz konkret für eine Person, für eine Gemeinde, für eine Familie. Ich glaube, dass es einfach gut ist, wenn wir so Einzelschicksale vor Augen haben und nicht nur allgemein beten. Und ich möchte es mal von heute vorlesen. Demokratische Republik Kongo, bei einem Überfall der islamistischen Gruppe ADF Anfang Februar wurden Pastor Alphonse Mumbere und mindestens 15 weitere Christen getötet. Bitten wir Jesus um seinen Trost für die Hinterbliebenen der Opfer und dass die Christen sich von der zunehmenden Gewalt nicht einschüchtern lassen, sondern Jesus treu weiter nachfolgen. Ich möchte es jetzt gerade tun. Jesus, wir bringen dir diese Gemeinde dort, wo der Pastor getötet wurde, ja, wo sicher entmutigt ist. Wir beten, Vater, dass du mit ihnen bist, dass sie sich nicht entmutigen lassen, sondern dass sie dir treu sind, dass sie aufstehen, dass sie weitermachen. Wir beten um einen neuen Pastor, Vater, für diese Gemeinde. Wir beten für alle, die trauern, die Angehörige verloren haben. Tröste du sie. Du bist der Gott allen Trostes. Und so bitten wir dich, tröste sie. Lass sie wieder Mut haben, lass sie wieder Freude haben in ihrem Leben, wieder Zuversicht, wieder Hoffnung. Komm du, Jesus. Und wir beten aber auch, dass diese ADF-Kämpfer, dass sie dir begegnen dürfen, Jesus. Der Saulus als Christenverfolger wurde zum Nachfolger. Und das bitten wir dich auch, dass du mächtig wirkst unter den ADF-Kämpfern. Und dass du aber auch, ja, wir beten auch für die Premierministerin, die neue, dass sie wirklich was unternimmt, dass da im Ostkongo nicht einfach so Unrecht dominieren kann und so viel Leid geschieht. Vater, erbarm dich über diese Situation und wir vertrauen dir, dass du mit unseren verfolgten Geschwistern dort in ganz besonderer Weise bist. Amen. Ja, es braucht nicht viel Zeit, um für so ein Anliegen zu beten und es ist gut, wenn wir einen Weg finden, einfach das zu verankern, vielleicht an den Esstisch legen und bei einer Mahlzeit beten oder in die Bibel legen und wenn wir in der Bibel lesen, dann für unsere verfolgten Geschwister zu beten. Und wer dieses Gebetsmagazin regelmäßig bekommen möchte, kann einfach die Karte, die hinten drauf ist, abnehmen, ausfüllen und es hat eine Box am Büchertisch, da kann man es einwerfen. Und wir haben auch einen QR-Code, den man einscannen kann, entweder jetzt oder dann auch noch nachher am Büchertisch, dann kann man das im Internet dann ausfüllen und bekommt das Magazin auch zugeschickt. Ich würde mich sehr freuen, wenn heute noch ein paar Beter dazukommen würden und einfach nach diesem Motto, einer wird verfolgt oder die einen werden verfolgt und die anderen beten. Wir haben ja das Privileg, dass wir uns frei versammeln können, dass wir kaum Verfolgung erleben, vielleicht mal Nachteile, vielleicht mal ein Lächeln, aber wir sind frei, wir können wirklich beten für unsere verfolgten Geschwister und lasst uns das tun und ich danke allen ganz herzlich, die da schon treu dabei sind. Ich möchte auch noch auf ein Buch hinweisen von Bruder Andrew, er war ein Mann des Glaubens und Gebets und hat das Buch geschrieben, Gott versetzt Berge, wenn wir ihn bitten, hat viele gute Impulse für unser Gebetsleben. Jetzt wollen wir zum Schluss noch einen Blick nach Somalia werfen und dann für dieses Land auch ganz konkret beten. Somalia ist wie Deutschland eine Bundesrepublik, die sich grob in 4 Abschnitte aufteilen lässt, nämlich Somaliland und Puntland im Norden, Zentralsomalia und Südsomalia. Während in Somaliland und Puntland relativ stabile Verhältnisse herrschen, gibt es in der Mitte und im Süden immer wieder Übergriffe durch Al-Shabaab-Milizen. Auf Deutsch heißt Al-Shabaab die Jungs. Eigentlich ein falscher Name, aber vielleicht könnte man sagen schwere Jungs. Denn seit circa 15 Jahren tobt ein Krieg zwischen der schwachen Zentralregierung und den Extremisten. Al-Shabaab kontrolliert einen Großteil des Hinterlandes, die Regierung, vor allem die Städte. Was aber nicht heißt, dass es in den Städten sicher wäre. In der Hauptstadt Mogadischu kommt es zu durchschnittlich 30 Anschlägen durch Al-Shabaab im Monat. Also das heißt eigentlich im Schnitt jeden Tag einer. Vielleicht, wenn wir schon mitbekommen haben, es herrscht auch schon seit Jahren eine Dürre und aufgrund der Dürre eine Hungersnot, sodass viele Somalis in benachbarte Länder flüchten. Manche flüchten ja dann sogar weiter bis Europa. Auch wir haben ja einige Somalis auch bei uns in Deutschland. Somalia liegt mit 93 von 100 möglichen Punkten auf Platz 2. Das Weltverfolgungsindex ist also ein Land mit extremer Verfolgung und man kann sagen, viel schlimmer kann Verfolgung eigentlich nicht mehr aussehen. Es gibt nur ein paar hundert Christen im Land, die alle ehemalige Muslime sind und hier jetzt auch ein kurzes Video.
Platz 2, Somalia. In den letzten Jahren hat sich die Situation für Christen in Somalia noch einmal verschlimmert. Besonders die Gewalt gegenüber Christen hat extrem zugenommen. Islamisch-extremistische Milizen haben ihre Jagd auf Christen, insbesondere auf christliche Leiter, nochmal intensiviert. Die Gesellschaft Somalias ist überwiegend konservativ. Und schon der Verdacht, vom Islam zum Christentum übergetreten zu sein, kann zu einer lebensbedrohlichen Gefahr werden.
Ja, ich durfte genau vor einem Jahr in Äthiopien sein und dann sind wir auch an die somalische Grenze gefahren, in eine Stadt dort. Und da haben wir Pastor Zahir getroffen. Er ist Somali, er ist vor 15 Jahren, als er zum Glauben an Jesus gekommen ist, geflohen aus Somalia nach Äthiopien. Er wohnt jetzt dort und er hat uns erzählt, dass er in den letzten 15 Jahren, seitdem er Christen in Somalia betreut, erlebt hat, dass 250 von ihnen getötet wurden. Entweder durch Al-Shabaab oder von der eigenen Familie. Also 250, die vielleicht ein paar Monate gläubig waren, werden wir mal im Himmel sehen und staunen. Er reist auch immer wieder nach Somalia, um dort Christen zu besuchen. Er ist nicht als Christ bekannt, darum kann er das machen. Und er will sie dort ermutigen. Er organisiert auch kleine Konferenzen in Äthiopien für somalische Gläubige, wenn sie die Möglichkeit haben, nach Äthiopien rüberzukommen. Natürlich kümmert er sich in erster Linie um somalische Christen, die nach Äthiopien geflohen sind. Und so haben wir dann zusammen mit ihm eine somalische Christin mit 6 Kindern besucht und hier ihre Geschichte. Sie hat 2013 beim Surfen im Internet hat sie zum ersten Mal eine christliche Seite entdeckt, war sofort angesprochen, hat 7 Jahre lang quasi immer wieder das Evangelium dadurch gehört und dann hat sie ihr Leben Jesus anvertraut. Also 2020 hat sie Jesus angenommen und 2021, ein Jahr später, hat ihr Ehemann entdeckt. Als er ihr Handy mal durchschaut hat, er hat irgendwie gemerkt, irgendwas hat sich geändert bei meiner Frau, hat ihr Handy gecheckt und hat dort die christlichen Seiten gefunden. Und sie hat, Gott sei Dank, es rechtzeitig mitbekommen, was passiert ist. Sie wusste, ihr Mann würde sie auf der Stelle töten, weil er in der Polizeihierarchie von Mogadischu ziemlich weit oben war. Und das hätte er nicht auf sich sitzen lassen können, dass seine Frau zum Christentum konvertiert ist und damit Schande über die Familie gebracht hat. Sie ist sofort geflohen mit ihren 8 Kindern zu ihren Eltern, hat die zwei jüngsten Kinder schweren Herzens zurückgelassen und ist in einer 6-Tages-Busreise nach Äthiopien geflohen. Das Geld dafür hatte sie von einer amerikanischen Christin zugeschickt bekommen, mit der sie übers Internet in Kontakt gekommen war. Sie saß da vor uns, sie war total glücklich, dass sie jetzt hier sein konnte in Äthiopien, zu einer Gemeinde gehören konnte. Und sie hat uns ganz stolz erzählt, dass alle 6 Kinder inzwischen an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Und natürlich hat sie Tränen vergossen, als sie von den 2 jüngsten Kindern gesprochen hat, die ihr natürlich fehlen und wo sie sehr hofft und betet, dass die auch eines Tages zu ihr kommen können. Eine andere Frau, Ayan, die wurde nicht getötet von ihrer Familie, als die mitbekommen haben, dass sie Christin geworden ist, sondern sie wurde ausgeschlossen und musste ihr Zuhause verlassen. Und wie sie das erlebt hat, erzählt sie uns selber.
Ich konnte nirgendwo schlafen. Ich bettelte meine Mutter an, eine Nacht bleiben zu dürfen. Aber sie sagte, ich werde dir nie mehr erlauben, hier zu schlafen. Also kletterte ich auf einen Baum, um dort zu übernachten. Ich war nie ohne Familie gewesen. Das war hart, besonders als Frau. Für einen Mann ist es einfacher, auf der Straße zu überleben. Ich vermisste meine Mutter, also ging ich zu ihr. Aber sie kippte heißes Wasser auf mich. Um damit klarzukommen, betete ich, nimm die Liebe für meine Familie von meinem Herzen.
Noch ein drittes Beispiel aus dem Buch Im Angesicht des Todes, das ich schon erwähnt habe, von einem Assam, dem ist Jesus mehrere Male im Traum erschienen. Und als sein Leben in Gefahr war, hat ihm seine Mutter zur Flucht verholfen und wurde dafür vom eigenen Mann und von den eigenen Söhnen getötet. Er konnte dann nach Kenia entkommen und hat dann in einem Sarg unter einer Leiche liegend Bibeln von Kenia nach Somalia geschmuggelt und ist auf diesem Weg auch wieder zurückgekehrt. Ich zitiere ihn: In Särgen konnte man Bibeln zu Christen in Somalia schmuggeln und Christen, die in Lebensgefahr waren, konnten nach Kenia entkommen. Bis jetzt war kein einziger erwischt worden, aber mehr als einmal hatten in dem Sarg am Bestimmungsort zwei Leichen gelegen. Also wenn man überlegt, dass das jemand auf sich nimmt, in so einen Sarg sich transportieren zu lassen, nebenbei bemerkt, Muslime würden nie einen Sarg öffnen, weil sie dann Angst haben, dass sie von Dämonen befallen werden. Also wir merken, die Situation unserer Geschwister in Somalia ist sehr ernst. Viele müssen um ihr Leben fürchten, wenn sie entdeckt werden. Und sie brauchen wirklich unser Gebet. Und ich würde sagen, jeder Christ in Somalia ist eigentlich ein Wunder Gottes. Denn eigentlich dürfte es dort eigentlich keinen einzigen Christen geben. Aber Gott ist am Wirken. Und wir dürfen wissen, er steht unseren Geschwistern bei auf die eine oder andere Art und Weise. Und so lass uns jetzt im Gebet zusammenstehen. Ich habe verschiedene Anliegen mal formuliert. Manches habt ihr ja auch durch das Gesagte mitbekommen. Und wir wollen jetzt in Kleingruppen beten für unsere verfolgten Geschwister in Somalia, vielleicht in Vierer-, Fünfergruppen. Und dann, ich werde dann den Abschluss machen und wir werden dann mit dem Vater unser dann schließen. Ja, lasst uns aufstehen am besten oder man kann natürlich auch die Schüler zueinander stellen und jetzt einfach Gott bestürmen für unsere Geschwister in Somalia nach dem Motto, die einen werden verfolgt und die anderen beten. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für jeden einzelnen Christen in Somalia. Jeder Christ ist echt ein Wunder, besonders in Somalia. Und ja, wir beten, dass du weiter dein Reich baust, dass du unsere Geschwister möglichst bewahrst, dass du Wunder vollbringst. Aber auch wenn sie getötet werden, dass sie bis zum letzten Atemzug dir treu bleiben und lieber als Märtyrer sterben, als dich zu verleugnen, Jesus. Ja, wir vertrauen dir, Somalia, an. Auch alle, die dort arbeiten, wie Pastor Zahir und auch der Assam. Und ja, bitte stärk sie, dass sie sich nicht entmutigen lassen. Sei mit ihnen, dass sie immer die richtigen Worte finden auch. Und auch wir beten für die Frau, dass ihre zwei jüngsten Kinder auch noch zu ihr kommen dürfen. Vater, tu dieses Wunder. Und ich bitte dich für uns, dass wir das mitnehmen. Die einen werden verfolgt, die anderen beten, dass wir treue Beter sind für unsere verfolgten Geschwister und dass wir wissen dürfen, ja, unsere Gebete, sie bewirken etwas, denn Gebet hat Macht, weil du ein mächtiger Gott bist. So lasst uns das Vaterunser zusammen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Kraft.